Die Technik der Wandgemälde von Tiruns. Die Malereien, deren Fragmente in Tiruns gefunden wurden, betrachtet man kurzweg als Fresken. Aus maltechnischen Gründen dürfte aber eine Modifizierung dieser Ansicht geboten sein. Durch die Freundlichkeit Professor Karos wurde mir eine Untersuchung der Maltechnik dieser Funde nahegelegt und ich gebe nun hier die Resultate. Man muss vor allem unterscheiden zwischen der Technik der Gemälde des älteren und jener des jüngeren Palastes. Die Fragmente vom älteren Palast zeigen einen Farbenauftrag, dessen Konsistenz unbedingt für ein Bindemittel spricht, das der Farbe selbst beigemengt war, während bekanntlich beim Fresko der Kalk des Wandbewurfs die Farbe bindet, die ohne mit einem Bindemittel versehen zu sein, auf die feuchte Wand aufgetragen wird. Die Farbe liegt beim echten Fresko in der klaren Schicht Kohlensäurenkalks, die sich an der Luft bildet wie in einen spröden, glasigen, dünnen Firnis eingebettet und zeigt selbst nach starker Verwitterung noch etwas von der ursprünglichen Transparenz. Die Farbe der Gemälde des älteren Palastes dagegen ist in pastoser Schichtung aufgetragen. Oft liegen mehrere Schichten übereinander, wie bei dem Fragment eines Mannes mit Speer, Klammer auf, Tiruns 2, Tafel 14, Klammern zu, sehr schön zu sehen ist. Auf dem blauen Grund, der hier die ganze Kalkfläche bedeckt, sitzt das Rot der Hand und des Gesichtes und auf letzterem sitzt sehr pastos das Gelb des Bartes. Um solche dicke Schichten sicher zu binden, reicht die Bindekraft des an der Oberfläche erscheinenden wässrigen Kalks nicht aus. Die ganze Konsistenz der Farbe ist die einer dicken Leim- oder Tempera-Farbschicht. Doch können diese organischen Bindemittel nach der chemischen Untersuchung Mr. Heatons keinesfalls vorliegen. Mir ist nur ein Bindemittel bekannt, das hier enthalten sein könnte und dessen Konsistenz die Farbe zeigt. Es ist die sogenannte Kalkmilch, das ist gelöschter Kalk, der in einer größeren Wassermenge verrührt wird. Mit dieser Flüssigkeit wird die Malfarbe versetzt. Man kann dann auf feuchten oder trockenen Grund malen und die Farbe wird hart an der Luft. Mitunter wird sie heute noch im Handwerk verwendet, oft auch mit Zusätzen von Käsequark als Casein-Kalkfarbe. Ob sich ein solcher Zusatz hier annehmen lässt, weiß ich nicht. Ich möchte für reine Kalkfarbe eintreten. Eine Bestätigung sehe ich in Mr. Heatons mikroskopischer Untersuchung, Klammer auf, Tiruns 2, 211 folgende, Klammer zu. Mr. Heaton erkannte dabei kleine Kalkteile zwischen den Farbkörperchen, für die man bei der bisherigen Voraussetzung reiner Freskotechnik nur die immerhin unbefriedigende Erklärung finden konnte, sie seien durch den Pinsel zufällig vom feuchten Grunde gelöst. Ganz anders liegt die Sache bei den Stücken des jüngeren Palastes. Hier wurde zuerst die ganze Fläche al fresco dünn bemalt und auf dieser, die alle Charakteristiken der Freskomalerei aufweist, in der alten Kalkfarbentechnik Pastos weitergearbeitet. Sehr schön sieht man an dem großen Fragment mit dem Kopf einer Frau, Klammer auf, Thürins 2, Tafel 9, Klammer zu, den Gegensatz der dünnen mit dem glasig spröden Kalkgrund sozusagen verwachsenen Unterlage, die zweifellos in Fresko gemalt ist, zu der nach dem Trocknen des Grundes aufgesetzten pastosen und stumpfen Kalkfarbe. Es scheint fast, als stünde man an der Wiege der Freskomalerei. Gefärbte Kalktünche war bekannt. Es lag dann nahe, mit verschieden gefärbten Tünchen, Kalkfarben, auf die Wände zu malen. Das Ergebnis hätten wir beim älteren Palast. Ein Zufall mochte den Malern gezeigt haben, dass die Farbe auch ohne Kalkmilchzusatz hält, wenn sie auf den noch feuchten Kalkputz aufgetragen wird. Bald mussten sie sehen, dass man auf diese Art flüssiger, flotter und leichter arbeiten kann. Ja, dass die Technik dies geradezu verlangt. So bemalten sie wohl die frisch beworfene ganze Wand ziemlich flüchtig und leicht, solange es die Feuchtigkeit des Kalkes zuließ, ohne vorerst daran zu denken, dass man den Kalkgrund stückweise aneinandersetzen könnte, um das Gemälde al fresco fertig zu malen, wie das in der Renaissance geschah. Dies würde auch das Fehlen der für Fresko charakteristischen Fugen erklären. Al fresco malten sie wohl alles, was sich möglichst schnell auf der ganzen Malfläche machen ließ. Die großen Farbmassen füllten sie dann mit Kalkfarbe, mit der sie auch das Ganze vollendeten, ähnlich wie man heute noch ein trockenes Fresko mit Temperafarbe retuschiert. Die Maler von Thürins dürften jedoch das Fertigstellen in Kalkfarben keineswegs als Retusche betrachtet haben, denn beide Techniken haben an der fertigen Malerei gleichen Anteil. Den Vertiefungen im Malgrund darf man meiner Meinung nach keine zu große Wichtigkeit beimessen. Ich halte die Vertiefungen der Gewandteile für Schabungen, die durch Korrekturen nötig wurden. Auf solchen ausgeschabten Stellen mochten die Farben nachher sehr roh wirken, weshalb man sie nach dem Trocknen zu glätten versuchte. Die Schnüre bei den Netzen der Jagd werden wohl in den noch weichen Grund eingedrückt sein, und zwar bei der summarischen Aufzeichnung des Ganzen. Die geraden Linien des Architekturfragments scheinen mir dagegen in den trockenen Grund geritzt. Ich schließe das aus der Beschaffenheit der Ränder. In beiden Fällen liegt die Farbe flüssig eingelaufen in den kleinen Kanälen. Wäre sie mit eingedrückt worden, nachdem die Malerei beendigt war, so müsste dies unbedingt an der Oberfläche des Farblusses zu erkennen sein. Sowohl beim älteren wie beim jüngeren Palast ging die Arbeit sichtlich schnell vonstatten, und wenn die Maler des alten Palastes den frischen Kalkgrund auch noch nicht zur Bindung der Farbe auszunützen verstanden, so mussten sie doch keineswegs warten, bis er trocken war. Ob die Verschiedenheit der Stücke des älteren und jüngeren Palastes infolge der durch die Fundumstände sicheren Datierung ein geeignetes Datierungsmerkmal auch für andere Funde abgeben kann, entzieht sich meiner Beurteilung. Athen, Februar 1913.